Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Marietta Schwarz, guten Abend. Wir nehmen Sie heute mit nach Bremen in dieser Fazitausgabe. Falls Sie nicht selbst bei der Premiere waren, von Die tote Stadt, Oper von Erich Wolfgang Korngold, inszeniert von Armin Petras. Und dann geht's nach Pristina zu einem Literaturfestival, das versöhnen will zwischen Serben und Kosovaren. In der katholischen Kirche streiken diese Woche die Frauen im Kampf für Gleichberechtigung. Dazu ein Gespräch mit Christiane Florin, Deutschlandfunk-Redakteurin und Buchautorin. Und Sie erfahren, wie ein altes Fachwerkhaus in Baden-Württemberg komplett zugehäkelt wurde. Seit dieser Spielzeit ist Armin Petras Hausautor und Hausregisseur am Theater Bremen. Eingestiegen ist er mit der Regie eines eigenen Stückes, nämlich Love You Dragonfly von Fritz Kater, ist ja sein Pseudonym. Heute Abend dann feierte seine Neuinszenierung einer spätromantischen Oper Premiere. Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold, einer der super erfolgreichen Komponisten der 20er Jahre, bevor er dann emigrieren musste. Und in dieser Oper Die tote Stadt geht es um einen Mann, Paul, der seine tote Frau nicht vergessen kann, bis er eine Frau kennenlernt, die dieser Toten völlig gleicht. Eine irre Geschichte, 1920 uraufgeführt und wie gesagt, heute Abend in Bremen die Premiere. Mit Uwe Friedrich, der war für Fazit dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, Die tote Stadt, was ist das? Oder was haben Sie da heute Abend gesehen? Ein Märchen, eine Fantasie?
Es war vor allen Dingen ein Gegenwartsstück, zu dem Armin Petras das macht. Er erfindet noch hinzu die Geschichte, dass Marie, die verstorbene Frau von Paul, bei einem Autounfall ums Leben kam, den offenbar Paul verschuldet hat. Deshalb diese Schuldgefühle, deshalb kann er nicht weg von ihr. Das sehen wir in einer Projektion. Die fahren erst in einem Golf 2 munter durch die Gegend und streiten sich und dann fallen sie aus einem Audi. Fragen Sie mich nicht warum. Vielleicht sollten wir einfach nur irritiert werden dadurch und zum Nachdenken angeregt. Bei diesem Unfall dabei war auch Brigitta, die Haushälterin. Sie ist durch Brandnarben entstellt in diesem Unfall und auch Frank, der beste Freund des trauernden Paul, hat diesen Unfall beobachtet. Also die sind alle nochmal zusammengezurrt durch diese schicksalhafte Entwicklung und den Tod von Marie. Das erleben wir alles nur als Phantasmagorie von Paul, der steht auf einem Podest und um ihn herum agieren die anderen Personen.
Also wie so ein Film, der da abläuft, ja?
Das ist wahrscheinlich die Idee dahinter, aber das Spiel bleibt so unentschieden zwischen Traumvision und dann doch wieder realistischem Spiel. Es gibt noch 5 Balletttänzer und Tänzerinnen, die dann ja so ein orgiastisches Element reinbringen sollen an den Szenen, wo es eigentlich um eine Prozession geht. Das Ganze ist vom Bühnenbildner Matthias Wertmann vorne auf dem Grab und der Vorderbühne angesiedelt, weil das Orchester auf der Hinterbühne spielt. Das hat seinen Grund darin, dass diese Partitur so groß gedacht ist und Generalmusikdirektor Joel Gamzu das mit dem vollen Orchester machen wollte, dass die im Graben einfach keinen Platz gehabt hätten.
Also ein riesiges Orchester, das dann auch noch da auf der Bühne ist. Petras ist ja noch eher der Schauspielregisseur, auch wenn er jetzt einige Musiktheater inszeniert hat. Liegt ihm das?
Ich glaube, er hat bei diesem Stück massiv unterschätzt, welchen Widerstand so eine spätromantische Opernpartitur Regieideen, die dann draufgesetzt werden, entgegensetzt. Sie müssen, bei Sie nehme ich jetzt mal an, die zusammen, Armin Petras als Regisseur, Joel Gamzu als Dirigent und wahrscheinlich auch die Dramaturgie des Hauses, sie haben diese Partitur wirklich mit der Heckenschere zusammengeschnitten. Da fehlen ganze Szenen. Man hat dann noch den Torso einer Partitur und die blutenden Einzelteile, die notdürftig vernäht werden. Ich habe mich immer wieder gewundert, wie Sie jetzt zu der nächsten Tonart gekommen sind, wie Sie in die nächste Szene gekommen sind. Da steht ungeheuer viel vereinzelt und in einem ja noch nicht mal anderen Zusammenhang, sondern wirklich zusammenhanglos nebeneinander. Und außer dieser Grundthese, dass Paul irgendwie traumatisiert ist durch die Vorgeschichte, wird gar nicht deutlich, was Korngold doch sehr ausführlich erzählt, nämlich dass diese Person hin und her gerissen ist zwischen Verehrung der keuschen Liebe der Vergangenheit und dieser erotischen Herausforderung der neuen Frau. Das wird dann vollends irritierend oder sinnlos, wenn zum Schluss eigentlich Marietta, die neue, ähnliche Frau, zurückkommt und sagt, war alles nur ein Traum, weil Marietta nämlich wirklich, wirklich in Anführungsstrichen, theaterwirklich gestorben ist, muss Marie zurückkommen. Das ist nun wirklich komplett sinnlos.
Und auch komplett kompliziert. Dann reden wir jetzt spätestens mal über die Musik. Sehr schöne Musik, finde ich übrigens hier mal ein Ausschnitt mit Birger Radde in der Rolle des Frank. So klingt sie, die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold. Uwe Friedrich, dass das von der Inszenierung heute Abend nicht eine wahre Freude war, das ist durchgeklungen. Aber musikalisch, wie war's?
Birger Radde singt das sehr schön, genauso sentimental, wie dieses Rheinlied gemeint ist, auch wenn es eben vollkommen zusammenhanglos dann im zweiten Akt erscheint. Eigentlich ist es eingebettet in eine große Szene mit Anspielungen auf Meyerbeers Roberle Diabel und dieses Auferstehungs- und Sexthema wird da vorher reingebracht. Ist dramaturgisch ganz wichtig, weil dadurch die Eifersucht von Paul motiviert ist, findet alles nicht statt. Er singt dort einen Wunschkonzert-Hit, der allein steht, und das macht er sehr schön. Es gibt noch einen anderen Wunschkonzert-Hit, Glück, das mir verblieb, für den Tenor Karl Schieneis als Paul und Nadine Lehner als Marietta. Das machen die auch ganz gut, ist aber viel problematischer bei beiden. Karl Schieneis muss viel mogeln in dieser beinahe unsingbaren Partie des Paul, und das ist nicht immer elegant und nicht immer schön, wie er das macht. Nadine Lehner ist eine große Ausdruckssängerin und Schauspielerin, und sie wirft sich da mit voller Kraft rein. Das macht großen Eindruck. Ein Problem ist, dass der Bühnenbildner Martin Wertmann auch noch als diese Kathedrale des Vergangenen eine Art Konzertmuschel hinten hinters Orchester gebaut hat, sodass der Klang des Orchesters massiv in den Zuschauerraum kommt, und das führt dazu, dass die alle mächtig aufdrehen müssen. Am Ende des zweiten Aktes, wo sie sich also sehr reinsteigern in ihr Begehren, da endet es damit, dass sie sich eigentlich nur noch anschreien. Und man denkt, es geht doch vielleicht um was anderes. Es geht um Lust. Es geht nicht darum, wer kann am lautesten. Also es gibt auch echte Balanceprobleme an diesem Abend.
Sagt ein enttäuschter Opernkritiker Uwe Friedrich. Er hat heute Abend die Premiere von Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold in Bremen gesehen. Dankeschön. Es ist noch nicht lange her, dass sich Serben und Albaner auf dem Balkan bekämpften, und als das Literaturfestival Polip 2010 zum ersten Mal in Pristina stattfand, da mussten bestimmte Lesungen auch noch unter Polizeischutz abgehalten werden, denn von Anfang an ging es da um den Versuch, Brücken zu bauen zwischen Autoren aus dem Kosovo und aus Serbien. Und das hat auch schon Früchte getragen, wie Tom Mustroff von der aktuellen, der 9. Ausgabe des Festivals berichtet.
Kosovos Hauptstadt Pristina ist im Umbau. Kräne ragen in den Himmel, hieven Material hoch auf 10, 15, 20 Etagen. Büros entstehen und Wohnsilos, in denen vor allem Exil-Kosovaren ihr Geld anlegen. Hinweistafeln an Sehenswürdigkeiten, auf denen das Tragen von Waffen verboten ist, erinnern aber auch an die Konfliktlage, als sich Serben und Albaner noch beschossen. Jetzt erregt ein Zoll von 100% auf alle Waren aus Serbien die Gemüter. Serbische Worte, ganz ohne diesen protektionistischen Aufschlag, sind beim Literaturfestival Polip zu hören. Festivalgründer Jetonesiraj?
No, for the contrary, we are actually.
Nein, im Gegenteil. Wir unternehmen umso mehr Anstrengungen, um zu kommunizieren und Literatur und Bücher auszutauschen.
Etwa 2 Dutzend Autorinnen und Autoren aus 10 Ländern sind in diesem Jahr zum 3-tägigen Festival gekommen. Sie tragen Gedichte vor und Auszüge aus Romanen, Essays und Comics.
Eine Tür. Ein gelber Wind lugt herein. Er weht sanft und es öffnet sich. Es öffnet sich das Unbekannte.
Beginnt ein Poem der in Mazedonien lebenden kosovarischen Dichterin Lindita Ahmeti. Sie führt in ein Haus, in dem Menschen warten. Ahmeti vergleicht die Dagebliebenen mit Odysseus' Frau Penelope. Menschen, die nicht zurückgekommen sind aus dem Krieg, sind weiter ein Thema im Kosovo, für Kosovaren wie Serben. Während Politik und Mainstream-Medien vor allem auf das Trennende setzen, sucht das Festival den Kontakt, das Zuhören und das Verstehen. Durchaus mit Erfolg.
Bei den ersten Ausgaben mussten wir die kosovarische Polizei noch bei den Lesungen dabei haben, allein wegen der Anwesenheit der serbischen Autoren. In den letzten 5-6 Jahren bitten wir die Polizei nicht mehr hinzu, falls doch, dann nur, wenn ausländische Botschafter anwesend sind.
Beschreibt Jetonesiraj die Entwicklung. Nesiraj ist Schriftsteller und Dramatiker. Sein Theater Shenra Multimedia ist auch Gastgeber des Literaturfestivals. Mit dabei ist Sreten Ugričić, ehemaliger Leiter der Serbischen Nationalbibliothek in Belgrad. Ugričić lehrte vor 20 Jahren Philosophie hier in Pristina. Während des Krieges schloss er mit seinen Freunden, Serben wie Albanern, in großer Bitterkeit Wetten darüber ab, auf welche Höhen der Wechselkurs zum Ende der Woche gestiegen und wie viele serbische Polizisten die kosovarische Guerilla UÇK bis dahin getötet haben würde. Jetzt ist er das erste Mal seit 20 Jahren wieder hier und liest aus seinem Essay über die Gründe für Vergebung.
Gründe zu vergeben können nicht emotionaler Natur sein. Das Gefühl erlaubt sie nicht, denn es fordert Vergeltung. Gründe für die Vergebung können auch nicht materielle Interessen sein. Die zerstörten Güter erlauben das nicht. Sie rufen nach Entschädigung. Gründe für eine Vergebung können auch nicht juristisch sein.
Ugričić geht all die Felder durch, auf denen Vergebung gewöhnlich gefordert wird. Politisch, juristisch, ökonomisch, emotional, religiös, ideologisch. Überall dort, so argumentiert er, könne Vergebung nicht gelingen. Nur auf dem Gebiet der Moral sei dies anders. Um moralisch wieder intakt zu werden, müsse ein Täter sich seiner Tat bewusst werden. Sich selbst verzeihen könne er allerdings nicht, das stehe nur dem Opfer zu. Das Opfer, so Ugričić, kann seine eigene moralische Integrität auch nur dann bewahren, wenn es einem Täter, der bereut, verzeiht. Das Festival blickt über die unmittelbare Region hinaus. Der Bürgerkrieg in Syrien, aber auch Schwangerschaft und Geburt waren weitere Themen. Widerstandsformen wie das Konzept der parallelen Nepolis der tschechischen Bürgerrechtsbewegung Charta 77 wurden auf ihre Brauchbarkeit auch in der Gegenwart abgeklopft. Polip hat einen ausgeprägten politischen Anspruch. Der Titel lautete schließlich auch Literary Deal, literarisches Abkommen.
Ich denke, dass wir den Weg für den politischen Dialog öffnen. Ich sage nicht, dass wir das tun, um den Politikern zu helfen. Wir machen es zum Wohle der Literatur, der Kommunikation, des Austauschs von Ideen und um zu sehen, was in unserer Nachbarschaft in Serbien geschrieben wird und umgekehrt. Die größte Wirkung ist, die Energie des Hasses zu absorbieren, die es in beiden Gesellschaften gab.
Blickt Nesiraj auf die Anfänge des Festivals zurück, das er gemeinsam mit dem serbischen Autoren Saša Iljić und der kroatischen Literaturwissenschaftlerin Alida Bremer organisierte. Polip, benannt nach dem vielarmigen Meerestier, ist ein internationales Netzwerk aus Autoren und Verlagen. Es funkt auch dann, wenn die politischen Eliten auf Konfrontationskurs gehen.
Tom Mustorf über Polip, die 9. Ausgabe des Literaturfestivals in Pristina. Die römisch-katholische Kirche hat in Deutschland immer noch über 23 Millionen Mitglieder, von denen über die Hälfte, nämlich 53% laut Wikipedia, weiblich sind. Diese knapp 12 Millionen Frauen müssen sich damit abfinden, dass sie alles andere als gleichberechtigt sind in dieser Kirche. Und lange Zeit schien es so, als täten sie das auch. Doch jetzt ist es anders. Die Frauen streiken unter dem Motto Maria 2.0 eine Woche lang bis Samstag an hunderten Orten gegen die Dominanz der Männer in der Kirche. Am Telefon ist Christiane Florin, Kollegin vom Deutschlandfunk, die vor 2 Jahren ein solches Aufbegehren in ihrem Buch Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen, gefordert hat. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Schwab.
Frau Florin, wie bewerten Sie denn diesen Protest der Frauen, der ja auch angeblich zu einem Drittel ein Männeraufstand ist? Also wie relevant ist der jetzt?
Ja, das Thema gärt ja schon sehr lange, aber man konnte zwischenzeitlich den Eindruck gewinnen, dass die Frauen eher resigniert haben. Es ist ja eindeutig so, dass in der katholischen Kirche Frauen diskriminiert werden, zumindest nach weltlichen Maßstäben, weil sie einfach nicht alle Möglichkeiten haben, die Männer haben. Das sichtbarste Zeichen ist, dass Frauen nicht geweiht werden können. Und die Diskrepanz zwischen Kirche und Welt ist in den vergangenen Jahrzehnten immer größer geworden. Und das haben natürlich viele Frauen, auch viele Männer gemerkt, haben deshalb die Kirche schweigend ohne wütende Protestresolutionen verlassen. Und dieses Zeichen hier von Maria 2.0 ist eben jetzt doch ein anderes. Das sind Frauen, die sagen, uns ist die Kirche wichtig, wir wollen auftreten und nicht austreten und deshalb möchten wir eben jetzt nochmal kämpfen. Und es ist auch nicht alleine ein Streik, sondern die Frauen tun ja etwas. Sie feiern ja Gottesdienste, nur eben ohne Kleriker. Ja, sie beten ja und sie singen, sie halten ja nicht nur Protesttransparente in die Höhe.
Wird da jetzt viel Arbeit liegen bleiben?
Ja, da wird viel ehrenamtliche Arbeit liegen bleiben. Ich habe jetzt auch mal schon so ein bisschen auf Facebook und auf Twitter die Diskussionen unter den Gegnern verfolgt. Und die sagen, also das ist dann Unverschämtheit, dass die Frauen da jetzt sozusagen hinschmeißen. Jetzt müssen wir das ja alles übernehmen und Jungs, wir werden das jetzt übernehmen. Das ist schon ganz interessant, welche Prozesse da jetzt einsetzen. Mhm. Ja, klar, denn Frauen machen ja das Gros der ehrenamtlichen Arbeit.
Ja, und worum geht es da jetzt genau? Also es ist ja immer die Rede von der Zulassung zum Priester oder auch Diakonenamt, aber wenn man davon redet, muss man ja eigentlich auch über den Zugang zum Vatikan reden, oder?
Ja, es geht nicht allein um das Priesterinnenamt oder um das Diakoninnenamt. Also es geht nicht allein um Ämter, sondern es geht erstmal ja um so etwas wie Gleichberechtigung. Ich glaube, es geht auch erstmal darum, den Zustand angemessen zu beschreiben und zu sagen, es ist eine Diskriminierung und nicht wie das Lehramt, wie der Vatikan immer sagt, nein, nein, das ist schon die gleiche Würde, aber gleiche Würde heißt eben katholischerseits, dass Männer und Frauen nicht dasselbe dürfen. Sondern man muss einmal klar sagen, es ist eine Diskriminierung. Wenn Menschen gleichwürdig sind, dann haben sie auch die gleichen Rechte und das ist in der katholischen Kirche nicht gegeben. Aber es gibt ja nicht nur diese Aktion, die man eben jetzt sieht, diese eine Aktionswoche, sondern es gibt auch einen offenen Brief im Internet, eine Petition. Da ist auch das große Thema der Umgang der Kirche mit sexualisierter Gewalt. Also die Aktion Maria 2.0 fordert eben auch eine echte Aufarbeitung, fordert, dass Kleriker, Verantwortliche auch tatsächlich dafür Verantwortung übernehmen und dass man klar gesagt wird, was ist, wer was getan hat und wer was unterlassen hat, wer vertuscht hat. Also das ist schon eine sehr umfassende, ein sehr umfassendes Reformprogramm, das da auf der Agenda steht. Und diese Petition im Internet haben immerhin jetzt 16.500 Menschen, Männer wie Frauen, unterzeichnet.
Rom hat sich ja stets darauf berufen, dass die Stellvertreter Jesu auf Erden nur Männer sein können, weil er sich seinerzeit auch mit Aposteln umgab. Von dieser Argumentation wird der Vatikan oder auch die deutschen Bischöfe kaum abrücken, oder?
Nein, also bisher sind die ja nicht von dieser Argumentation abgerückt. Ich habe mich ja für das Buch Weiberaufstand ein bisschen intensiver mit dieser Frage beschäftigt, warum können Frauen eigentlich nicht geweiht werden? Und da war für mich so die interessante Erkenntnis, dass ja jahrhundertelang der Hauptgrund gegen die Weihe von Frauen überhaupt nicht war, dass Jesus ein Mann war, sondern dass Frauen für minderwertig gehalten wurden. Und die Argumente, die jetzt bis heute unablässig wiederholt werden, sind eigentlich noch recht jung. Die stammen eigentlich so aus den 70er Jahren. Erst da wurde gesagt, ja, jetzt können wir ja nicht mehr öffentlich sagen, Frauen sind minderwertig, die sind nicht so Gottes ebenbildlich wie Männer. Jetzt müssen wir also neue Argumente gegen die Frauenweihe finden. Und dann wurde so stark nach vorne gehoben, dass eben Jesus ein Mann war, dass die Apostel nur Männer waren. Aber natürlich gibt es Theologen, Theologinnen, Bibelwissenschaftler, Bibelwissenschaftlerinnen, die da längst auch Gegenargumente gefunden haben. Und für mich das wichtigste Gegenargument ist, dass ja Jesus überhaupt niemanden zu Priestern geweiht hat. Also es ist nicht so einfach zu sagen, beim Abendmahl, da waren ja nur Männer dabei und der Abendmahlsaal führt direkt zum Amt, sondern die Ämter, wie wir sie heute haben, die haben sich ja in Jahrhunderten entwickelt. Deshalb ist dieses Argument, Jesus hat nur Männer auserwählt, ein ganz schwaches.
Und wie sieht es jetzt in der Basis aus? Sie haben diese 16.000 Unterzeichner erwähnt. Wenn die Mehrheit der Mitglieder hinter den Frauen stünden, müsste es dann doch jetzt einen ganz, ganz großen Aufstand geben, oder? Sprich leere Kirchen.
Ja, den müsste es eigentlich geben. Das glaube ich aber nicht, dass das so weit gehen wird. Ich muss sagen, ich fand es schon überraschend, dass überhaupt jetzt das hier zustande gekommen ist. Wann hat man das schon das letzte Mal protestierende Katholikinnen und Katholiken gesehen? Ich glaube zum letzten Mal vor über 20 Jahren beim Kirchenvolksbegehren oder als Hans Küng die Lehrerlaubnis entzogen wurde. Also das ist schon sehr lange her. Insofern finde ich, ist das jetzt schon ein Fortschritt. Also ich glaube, die Basis ist gespalten. Auf der einen Seite erlebe ich doch sehr viele hoch engagierte Katholikinnen und Katholiken, die wirklich sagen, es kann einfach so nicht weitergehen. Vor allem nochmal, nachdem diese Studie zu sexualisierter Gewalt erschienen ist, die ja viele bis heute schockiert, weil viele es einfach nicht für möglich gehalten haben, dass so etwas in einer Institution passiert, die ihnen immer die Moral gepredigt hat. Zum anderen gibt es natürlich auch einen Teil der Basis, die sagen, ach komm, wir finden uns hier in der Nische zurecht, unser Priester ist in Ordnung und lass uns doch die Spielräume nutzen, die wir haben. Also es ist eine etwas widersprüchliche Situation, aber ich finde, das Brodeln ist nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Merkwürdig ist natürlich die Haltung der Kirchenleitung, also der Bischöfe. Die weichen ja dieser Maria 2.0 Debatte im Moment noch konsequent aus.
Erwartbar, sagen, oder?
Ja, das ist irgendwie erwartbar, aber man sollte doch mal meinen, dass die irgendwann mal die Zeichen erkennen sollten und merken sollten, dass es so einfach nicht weitergeht. Denn das ist ja der Weg, den sie bisher immer gewählt haben in der sogenannten Frauenfrage, ignorieren. Ja, sagen, Mädels, habt Geduld. Ja, Maria war doch auch geduldig. Und das funktioniert eben jetzt, glaube ich, so nicht mehr. Denn das ist ja der eigentliche Punkt. Diese Frauen nennen sich ja Maria 2.0, weil sie sagen, die Maria 1.0, das ist die Geduldige, die Demütige, die immer geschwiegen hat, die opferbereit war. Und so wollen wir eigentlich nicht mehr sein. Also diese katholische Konditionierung, die wollen wir ablegen.
Sagt Christiane Florin, Kollegin vom Deutschlandfunk, über den Aufstand Maria 2.0. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der bosnische Schriftsteller Cevat Karahasan ist mit dem Jeanette-Schocken-Preis für Literatur geehrt worden. Seine Bücher seien eine Absage an jede Form von Nationalismus und ideologischer Engstirnigkeit, heißt es in der Begründung der Jury. Karahasan erlebte von 1992 bis 1995 im jugoslawischen Bürgerkrieg die Belagerung Sarajevos. In seinen Büchern zeichnete er nach, wie die multiethnische Stadt als solche zu existieren aufhörte. Der Preis wird alle 2 Jahre in Bremerhaven vergeben. Er ist nach der Jüdin Jeanette Schocken benannt, die im November 1941 nach Minsk deportiert und dort ermordet wurde. Im anhaltenden Streit um das Sicherheitskonzept des Fusion Festivals versuchen Genehmigungsbehörden und Veranstalter morgen zu einer Verständigung zu kommen. Bei dem Gespräch soll es vor allem um die Forderungen der Polizei nach einer eigenen Wache auf dem Gelände sowie die Möglichkeit anlassloser Streifen gehen. Die Veranstalter lehnen die Forderungen ab. Dies sei ein Bruch mit der Philosophie des Festivals. Das Amt Röbel-Müritz will voraussichtlich am 16. Mai eine Entscheidung fällen. Das Fusion Festival soll vom 26. bis 30. Juni stattfinden und erwartet rund 70.000 Besucher. Die katholische Kirche in Polen hat mit einer Entschuldigung auf einen neuen Dokumentarfilm über sexuellen Kindesmissbrauch durch Priester reagiert. Mehr als 3 Millionen Menschen schauten die auf YouTube veröffentlichte Doku »Nur sag es niemandem« von Regisseur Tomasz Sekielski in den ersten 24 Stunden. Der Erzbischof dankte dem Filmemacher für seine Arbeit. Die Doku werde zur genauen Einhaltung der Richtlinien für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Kirche beitragen. Im Herbst 2018 hatte die Bischofskonferenz ganz anders auf den polnischen Kinofilm Klerus reagiert, der sexuellen Kindesmissbrauch durch Priester und dessen Vertuschung anprangerte. Die meisten Bischöfe hatten den Streifen ignoriert oder kritisiert.
Jetzt müssen wir über das Häkeln reden, denn an diesem Wochenende wurde ein Haus verhüllt mit einer riesigen Häkel-Tischdecke, so zumindest sieht es aus. Es handelt sich dabei um ein historisches Gebäude auf dem Gelände der Benediktinerabtei Lorch in Baden-Württemberg, ein Architekturprojekt im Rahmen der Remstal-Gartenschau, die an diesem Wochenende eröffnet wurde. Vor der Sendung sprach ich darüber mit Dionys Ottel vom Architekturbüro Hild und K. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend, freut mich.
Herr Ottel, Wrapped Reichstag fällt einem natürlich sofort ein, wenn es um Verhüllung geht, aber damit hat dieses Projekt Luginsland ja nichts zu tun, oder?
Nein, es hat zumindest sehr wenig damit zu tun. Der Bürgermeister von Lorch, dem wir für dieses Projekt zugelost wurden, hatte sich gleich ganz spontan gewünscht, eine Verhüllung. Insofern gibt es da schon so einen kleinen Faden hin zum Reichstag. Und aus diesem Auftrag, so habe ich das empfunden, ist diese Idee geboren worden. Ich fand, es muss eine Idee sein, die aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und deshalb gab es dann eigentlich den Aufruf an die Leute, wer möchte mitmachen bei dem Projekt. Und haben sich dann über die Zeit ganz viele, vor allen Dingen Damen gefunden, die da mit teilhaben wollten an dem Projekt. Sind, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Einzelteile, wir haben sie noch nicht durchgezählt, die wir da jetzt im letzten Jahr haben häkeln lassen.
Das hätte mich natürlich jetzt auch interessiert. Wie viele Einzelteile sind es? Ich habe nur gelesen, 114 Kilometer Nylon.
114 Kilometer Nylon, ganz genau. Wir haben bestimmt über 300 Teile. Es gab ganz engagierte Mithäklerinnen, die haben dann ein gutes Dutzend dieser Teile gemacht. Wir haben dieses Haus quasi in eine Art Schnittmusterbogen verlegt und dann den Damen einen Schnittmusterbogen je nach gewünschter Schwierigkeit übergeben und die waren dann frei darin, sich entfalten zu dürfen, welches Muster die da hineinhäkeln.
Was macht denn so eine Spitzentischdecke mit einem Fachwerkhaus?
Also es verändert das Fachwerkhaus gar nicht so sehr, sondern es hat quasi eine Regotisierung stattgefunden des Ganzen.
Eine Regotisierung?
Eine Regotisierung, würde ich es mal benennen, ja. Das benachbarte Kloster hat sehr schönes, sehr filigranes Maßwerk, was ja auch mit so eine Inspiration war, warum man das Ganze jetzt mit einer Häkeldecke versieht.
Wie kommt man auf so etwas? Also Sie haben ja gesagt, die Vorgabe war, wir hätten gerne eine Verhüllung. Und wie kommt man darauf, dass das dann möglicherweise so eine altmodische Tischdecke sein kann?
Ach, die ist überhaupt nicht altmodisch, die Tischdecke. Es ist nur so, dass die Technologien, die da angewendet werden, nicht mehr so sehr tradiert sind. Das war eine ganz spontane Eingebung. Die war nach 10 Minuten da.
Ihr Büro Hild und K. ist ja ein Architekturbüro, das sich mit großer Lust, würde ich mal sagen, so den Oberflächen oder den Fassaden widmet. Man könnte vielleicht auch sagen, dem Ornament.
Ja, zumindest sind es die Klischees, mit denen man uns begegnet. Wir interessieren uns für sehr viele Dinge. Wir sind dabei sehr grenzenlos, ich würde fast sagen hemmungslos. Wir haben da keine Berührungsängste, auch mal mit Dingen umzugehen, die in der Architektur nicht immer üblich sind. Und das Ornament ist etwas, was hat uns schon vor 20 Jahren interessiert uns heute ab und an auch immer noch. Die Technologie von Textilen interessiert uns. Es gibt mehrere Häuser, wo wir gerade in den Fassaden Webtechniken uns angeguckt haben, um eben dann diese Strukturen, die ja häufig sehr gerastert sind, ja, mit solchen Methoden aufzubrechen.
Das Ornament ist ja Verbrechen, so im Sinne der klassischen Moderne. Man merkt dann gleich, dass so ein Architekt da irgendwie allergisch drauf reagiert. Ist doch eigentlich eine ganz tolle Sache.
Ah, ja, die meisten unserer Kollegen reagieren allergisch darauf. Wir tun das nicht. Wir versuchen es dann anzuwenden, wenn es eine gewisse Sinnhaftigkeit gibt. Wir betrachten es aber jetzt nicht als Dekoration wie bei einem Kuchen.
Sagen Sie noch einen Satz, Herr Ottel, zu dieser Gartenschau. Es handelt sich ja hierbei nicht um die Bundesgartenschau in Heilbronn, die derzeit auch stattfindet. Was unterscheidet denn diese Remstal-Gartenschau, die gerade eröffnet worden ist, von den vielen anderen Gartenschauen, die man so kennt? Ist das ein anderer Anspruch?
Also soweit ich verstanden habe, ist es ein anderer Anspruch, ja. Es ist der Zusammenschluss von 16 Gemeinden, die eben einen Ort, das Remstal, das dort an vielen Stellen eigentlich von Infrastruktur, also insbesondere von Straßen begleitet wird, sehr weit in den Hintergrund geraten ist. Und diese Gartenschau stellt jetzt das Remstal, das ein extrem malerisches Tal ist, also keine Schau, man geht nicht hin und guckt sich Blumenbeete an, sondern man nutzt eine intensivierte, verbesserte Infrastruktur, sodass es was Bleibendes ist.
Dionys Ottel vom Architekturbüro Hild und Kahr über das mit einer Häkeltischdecke verhängte Häuschen auf dem Gelände des Klosters Lorch. Herr Ottel, danke Ihnen und erzählen Sie doch mal irgendwann, wie die Tischdecke gealtert ist am Ende des Sommers.
Das kann ich heute schon sagen. Es hängen ja schon Probestücke davon bei mir seit 2 Jahren im Garten. Die altern ganz allmählich.
Place Publique, so heißt die Bewegung von Raphael Glücksmann, dem Sohn des französischen Philosophen André Glücksmann. Und als Spitzenkandidat dieser Bewegung wird er auch für die Europawahl antreten. Sein Ziel, die französische Linke wieder zu einen. Morgen erscheint sein Buch »Die Politik sind wir« auf Deutsch. Und darin versucht er zu erklären, wie sich die Linke als ökologisch-soziale Bewegung neu erfinden muss. Aus Paris berichtet Sabine Wachs.
Die Kinder der Lehre. So nennt Raphael Glücksmann seine und die nachfolgenden Generationen. Der französische Intellektuelle und Sohn des 2015 verstorbenen Philosophen André Glücksmann ist Jahrgang 1979. Unsere Eltern, schreibt Glücksmann in seinem Entwurf eines neuen Gesellschaftsvertrages, seien in einer Welt voller Dogmen und Mythen aufgewachsen, links, rechts, traditionell oder konservativ. Der heutigen Generation fehlten diese Ideologien, fehlte der kollektive Zusammenhalt. Was bleibt? Nach Glücksmann ist die Lehre. Trump ist im Weißen Haus, Salvini ist der aufsteigende Stern in Europa, die Extremrechten sind in Polen an der Macht. Unser Scheitern ist grandios, in der westlichen Welt erleben wir das Scheitern demokratischer Prinzipien. Wir vergessen unsere Ideale, die Freiheit, die Gleichheit, die Brüderlichkeit. Verantwortlich dafür und für die entstandene Lehre ist Glücksmanns Worten zufolge das Scheitern der Linken. Das Wegbrechen der Gewerkschaften, die über Jahrzehnte Menschen aus sozial unterschiedlichen Gesellschaftsschichten eine gemeinsame Heimat geboten haben. Es zählt nicht mehr die Gemeinschaft, es zählt nur noch das nach maximalem Gewinn strebende Individuum.
Tout aujourd'hui, y compris les révoltes sociales, est individualisé.
Alles ist heute individuell, auch die sozialen Bewegungen. Die Linke wird keine Zukunft haben, solange wir in einer Gesellschaft leben, die das Individuum, die die Selbstverwirklichung des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Dann werden die Liberalen immer stärker sein. Der Prototyp des Liberalen für Raphael Glücksmann ist das Emmanuel Macron. Mit seiner Partei La République En Marche, die weder rechts noch links ist, hat Frankreichs Präsident das bestehende Parteiensystem ins Wanken gebracht. Die Europawahl hat er als Machtkampf zwischen Pro-Europäern und Nationalisten ausgerufen. Dem will sich Glücksmann mit seiner Bewegung Place Publique entgegenstellen. Die Linke in Frankreich und Europa wieder zu einen, ist sein erklärtes Ziel. Deshalb gibt es eine gemeinsame Liste von Place Publique und den am Boden liegenden französischen Sozialisten. Wir werden uns gemeinsam in diesen Kampf stürzen. Und wir werden uns an all die heimatlosen Kinder der Linken wenden, an diejenigen, die dabei sind, zu resignieren, die keine Lust mehr haben. Auch weil wir gespalten waren, auch weil wir Niederlagen erlitten haben. Wir werden sie überzeugen, denn ihrem Fatalismus werden wir unseren Enthusiasmus entgegensetzen. Place Publique verkörpert den Entwurf von Glücksmanns Gesellschaft. Vertrag und basiert auf 4 Grundpfeilern. Auf Europa, auf einer direkten Demokratie, auf sozialer Gerechtigkeit und auf einem umfassenden Umweltschutz. Wir müssen einen neuen Diskurs entwickeln. Für mich sind die Umwelt und ihr Schutz der zentrale Punkt. Wir müssen uns auch als Individuen, als Teil dieser Umwelt verstehen. Wir sind Teil eines großen Ganzen. Nur die politische Ökonomie wird uns retten, schreibt Glücksmann. In Zukunft wird es unmöglich sein, von Ökologie zu sprechen, ohne von Europa zu sprechen und umgekehrt. wert. Glücksmann will all diejenigen ansprechen, denen Macrons Partei zwar europäisch genug, allerdings zu wenig umweltbewusst ist, und diejenigen, denen die Linksaußenpartei La France Insoumise zwar ökologisch befriedigende Antworten liefert, allerdings zu europafeindlich ist. Dabei soll sein Gesellschaftsvertrag kein Wahl- oder Regierungsprogramm sein, sondern Denkansätze liefern. Gegenentwürfe zu ideologischen Konzepten von Le Pen, Salvini und Co. Die neue Welt, die man uns in Aussicht stellt, ist in Wirklichkeit eine Welt, die sich mit den Fragen von gestern beschäftigt und Antworten von vorgestern gibt. Die neue politische Welt muss erst entwickelt werden, ebenso das neue Europa. Mit seinem Entwurf zu einem Gesellschaftsvertrag will Glücksmann dazu beitragen. Bereits im November ist das Buch erschienen, noch bevor Glücksmann seine Bewegung Place Publique offiziell gegründet hat. Ein halbes Jahr später ist der Essayist Spitzenkandidat der gemeinsamen Liste von Place Publique und den Sozialisten für die Europawahl, und in Umfragen liegt die Liste bei rund 5%. Der Einzug ins Europaparlament ist also ungewiss. Es reicht jetzt nicht mehr nur, Gedanken und Ziele in Stellung zu bringen. Glücksmann muss handeln, auch wenn es ihm zufolge gerade das ist, was den Kindern der Lehre so schwer fällt.
Sabine Wachs über Raphael Glücksmann, seine Bewegung Place Publique und sein Buch Die Politik sind wir.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Gerade eben hat eine Hochrechnung ermittelt, dass die Brexit Party von Nigel Farage, die überhaupt erst im Januar gegründet wurde, bei den anstehenden Europawahlen womöglich mehr Stimmen bekommen wird als die des Land regierenden Konservativen und die oppositionelle Labour Party zusammen. Man glaubte, das Brexit-Desaster sei nicht mehr zu toppen. Doch nun bleibt einem schier der Verstand stehen. Die FAZ, die diese Hochrechnung noch nicht kennen konnte, berichtet über die Römerberg-Gespräche, die sich die Frage gestellt hatten, ist Europa noch zu retten? Erschreckend erscheint eine Information, die ein Politikwissenschaftler aus den Bilanzen vergangener Europawahlen ermittelt hatte. Sie besagt, dass in der Tendenz eher radikale oder euroskeptische Politiker in das EU-Parlament gewählt werden, als Europa-Befürworter, muss man ergänzen. Angesichts solcher Wähler fragt man sich wirklich, ob Europa noch zu retten ist. Anderen ist anderes wichtiger. Die Tageszeitung Taz bricht eine Lanze für das Unifach Gender Studies, das verstärkt Anfeindungen ausgesetzt sei. Beispiele sollen die Nützlichkeit unter Beweis stellen. Stichwort Rechtsprechung. Auf aktuelle Entwicklungen, zum Beispiel im Mutterschaftsrecht, gäbe es in Deutschland bislang nur punktuelle Reaktionen und dringenden Reformbedarf. Stichwort Informatik. Man müsse Acht geben, dass Algorithmen nicht unsere Geschlechterstereotype übernehmen. Stichwort Kulturwissenschaften. Eine Studie untersuchte, wie sich Schönheitsideale im Alter auswirkten. Zitat: Indem sie ein attraktives Erscheinungsbild wahrten, versuchten Teilnehmerinnen aus bildungsnahen Milieus, ihre soziale Position auch im Alter zu behaupten. Andererseits trete das Streben nach sexueller Attraktivität zurück. Stattdessen werde auf den Erhalt oder Ausbau von Fähigkeiten Wert gelegt, die dazu dienen sollen, so lange wie möglich mobil und selbstständig zu bleiben. Das würden Teilnehmer wohl ähnlich gesehen haben, hätte man sie nur befragt. Sie wurden aber ausgegendert. Gendern ist wirklich nicht alles. Adaf Suave hat sich in ihren fiktionalen Texten unter anderem auf sehr eindrückliche Weise dem arabischen Geschlechterverhältnis gewidmet, schreibt die FAZ in einem Artikel über die Verleihung des in Amsterdam ansässigen ECF Princess Margaret Award für Kultur. Allerdings sei Adaf Suave ausdrücklich nicht nur für ihre Texte ausgezeichnet worden, sondern auch für ihren Aktivismus. Im Weiteren folgen zahlreiche Belege dafür, dass die Aktivistin eine, Zitat, fanatische Gegnerin des einzigen jüdischen Staates der Welt sei. Die FAZ schließt mit der Mahnung: In diesen Tagen, in denen in Europa der Ermordung von 6 Millionen europäischer Juden durch das NS-Regime gedacht wird, sollte man sich darüber Gedanken machen, wem man Preise verleiht. Vielleicht liegt das fundamentale Problem der Zukunft Europas oder der Politik insgesamt in den Trinkgewohnheiten. In Peru wurden Bierkrüge gefunden, die mit 10 Litern Fassungsvermögen selbst das Maß bayerischer Freudenspender weit übersteigen. Das Bier der Maya-Vorfahren bestand aus der vergorenen Pfefferbeere, die durch Zusatz von Speichel fermentiert wurde. Anders als solipsistisch grantelnde Bajuwaren tranken die Ware gesellig aus demselben Eimer. Das führte die Forscher zu dem weitreichenden Schluss, dass das Pfefferspucke-Gebräu, Zitat, für die ungewöhnlich lang anhaltende politische Stabilität Perus in dieser Zeit verantwortlich gewesen sei. Möglicherweise teilen die Briten diese Gewohnheit der Ware. Gerade der Leading Brexiteer Nigel Farage ist bekannt für frühen und reichlichen Biergenuss. Und er führt die Umfragen an. Will uns das sagen, dass die politische Stabilität Großbritanniens im Isolationismus und im Bier liegt? Wenigstens könnte es, reichlich genossen, die Folgen des Brexit erträglicher machen.
Und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Machen Sie es gut.